Ich darf lesen aus Hebräer 12 zu dem Thema, wo sind die Toten, die Verse 22 bis 24. Hebräer 12, 22 bis 24. Sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Soweit das Wort. Wir wollen, soweit wir können, uns bitte zum Gebet erheben.
Wo sind die Toten? Eine Frage, die für jeden von uns Bedeutung hat. Für uns persönlich müssen wir das wissen, wo gehen wir hin im Sterben? Und auch für unsere Lieben, die uns vorausgehen, brauchen wir Antwort auf diese Frage, wo sind die Toten? Und wenn es denn so kommt, wie es jetzt am Donnerstag bei der Beerdigung war, wo wir unseren Rudi begleitet haben, wo wir uns verabschiedet haben von Rudi, da konnte diese Abschiedsfeier nur deshalb in diesem Grundton der Freude verlaufen, weil wir wussten und wissen, wohin er gegangen ist. Wo sind die Toten? Und als einige Tage vorher der Notarzt und die Pfleger dann zu Jähnchens ins Haus kamen, und Rudi dort im Sterben lag und die Familie zusammen war, da war das wichtig zu wissen, wo sind die Toten, wo geht er hin? Und da konnten sie ein Zeugnis sein für den Arzt, für die Sanitäter. Und die haben gestaunt, dass sie da in ein Haus kommen, wo nicht nur nackte Panik und Verzweiflung herrscht, sondern wo Menschen waren, die ihn mit einmal etwas sagen konnten, wir wissen, wo er hingeht. Wir wissen, dass das Sterben nur ein Durchgang ist, dass er hineingeht in die Gegenwart seines Herrn. Und in diesen Momenten können wir eben nicht erst anfangen, uns mit diesen Fragen zu beschäftigen. Da muss das stehen. Da müssen wir einen festen Grund haben. Da müssen wir uns auseinandergesetzt haben. Da müssen wir Antwort gefunden haben. Auf diese Frage, wo sind die Toten? Und wir haben gesehen, dass Gott uns in seinem Wort in der Bibel Antwort gibt. Und diese Antworten sind so ganz grundsätzlich klar, so einfach, so für jeden zu verstehen. Und dann sind sie wieder so vielfältig und so vielschichtig, dass wir heute jetzt schon im dritten Teil an dieser Frage dran sind. Wo sind die Toten? Und wir haben miteinander hier in diesen ersten beiden Teilen, die wir schon gemacht haben zu diesem Thema, haben wir gesehen, diese Frage, wo sind die Toten, kann nicht einheitlich beantwortet werden. Ist nicht für jeden zu jeder Zeit einheitlich zu beantworten. Sondern bei der Beantwortung dieser Frage ist es wichtig zu unterscheiden, für welche Person und für welche Zeit diese Frage gestellt wird. Geht es um die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Das ist die erste große Zäsur, die wir bei dieser Frage immer im Auge haben müssen. Denn durch die Auferstehung Jesu haben sich die Machtverhältnisse des Todes radikal verändert. Er ist der Auferstandene, er hat den Tod besiegt und seit seiner Auferstehung ist im Reich des Todes nichts mehr so, wie es vorher war. Und Jesus offenbart sich, Johannes, im Buch der Offenbarung mit den Worten, ich bin der Auferstandene und der Lebendige. Und ich habe die Schlüssel des Todes und des Totenreiches, des Hades. Das heißt, jetzt hat Jesus die volle Schlüsselgewalt über alle Räume des Todes. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Das heißt, hier ist Sterben kein Ende mehr, sondern ein Durchgang. Wir als Leute, die an Jesus glauben, wir sterben in das Leben hinein. Und dann schreibt Paulus in diesem herrlichen Kapitel Römer 14 in Versen 8 und 9, denn dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche über Tote und über Lebende. Jetzt gibt es keine Grenze für seine Herrschaft. Seine Herrschaft, sein Leben hört nicht auf an der Grenze des Todes oder des Totenreiches. Dazu ist Christus gestorben und wieder lebendig geworden, dass er herrsche über Tote und über Lebende. Und deshalb formuliert Paulus das dann gleich so und sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Sei es, dass wir leben, sei es, dass wir sterben. Wir sind des Herrn, wir gehören ihm und wir sind mit ihm zusammen. Ganz egal, ob auf dieser oder auf jener Seite unseres Lebens mit ihm. Und deshalb kann Paulus eben formulieren, ich habe Lust abzuscheiden und beim Herrn zu sein, bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. So kann nur jemand sprechen, der weiß, in Christus haben wir alle, die wir an ihn glauben, den Tod hinter uns. Und vor uns steht das Leben. Und Sterben bedeutet für uns nur noch diesen Durchgang hinein in seine Gegenwart. Dieses Leben, was wir hier mit ihm hatten, wird nicht unterbrochen, hört nicht auf, sondern vollendet sich auf einer viel herrlicheren, größeren, näheren Stufe in aller Klarheit und Gottes Nähe. Und das ist groß, das haben wir miteinander betrachtet. Darum ist es immer wichtig, bei der Frage, wo sind die Toten, das zu wissen. Für welche Zeit stelle ich diese Frage? Für die Zeit vor oder nach der Auferstehung Jesu? Und wir leben heute in der Zeit nach der Auferstehung Jesu. Und darum dürfen wir wissen, dass vieles, was im Alten Testament hier noch unklar war, noch verdunkelt war, undeutlich war, dass das heute im Evangelium, im Neuen Bund, in ganzer Helligkeit und Klarheit vor uns stehen darf. Und dann haben wir gesehen, ist für die Frage, wo sind die Toten, noch eine zweite Grundweichenstellung von unglaublicher Bedeutung. Geht es um einen christusgläubigen Menschen oder um einen anderen? Wir haben im ersten Teil unseres Themas gesehen, dass die Frage der existenziellen Zugehörigkeit eines Menschen die Grundvoraussetzung dafür ist, wo es nach dem Sterben hingeht. Ein Mensch, der mit und in Christus gelebt hat, der wird auch in die lebendige Gemeinschaft mit Christus hineinsterben. Ein Mensch hingegen, der getrennt von Christus gelebt hat, der wird auch getrennt von Christus in die Gottesferne hinein sterben. Das ändert sich nicht plötzlich durch das Sterben, sondern der Weg, auf dem wir hier unterwegs waren, ist auch der Weg, auf dem es weitergeht. Und war es hier ein Weg mit Christus, ist es da ein Weg mit Christus. Und war es hier ein Weg ohne Christus, dann ändert sich das nicht plötzlich, sondern dann ist es auch dort ein Weg ohne Christus. Der eine stirbt in das Leben und der andere stirbt in den Tod hinein. Das waren die Grundaussagen unseres ersten Teiles. Im zweiten Teil unseres Themas haben wir dann gesehen, dass im Sterben die Einheit des Menschen aus Geist, Seele und Leib zerbricht. Die materielle und die immaterielle Seite des Menschen wird im Sterben auseinandergerissen. Geist und Seele des Menschen bleiben als immaterielle Seite, als Persönlichkeit des Menschen beieinander. je nach ihrer Stellung zu Jesus, entweder im Totenreich, im Hades oder bei Christus. Und sie warten jetzt auf die Auferstehung des Leibes, zum Leben oder zum Gericht. Aber die Bibel schildert diese Wartezeit der Verstorbenen, diese Wartezeit auf die Auferstehung des Leibes zum Leben oder zum Gericht. Diese Wartezeit wird in der Bibel als bewusstes Sein und nicht als Todesschlaf beschrieben. Da gibt es immer wieder Missverständnisse, weil wir vom Entschlafen reden. Und da hat sich schon immer diese Auffassung daran festgemacht, na entschlafen, wir schlafen ein und dann schläft man eben bis zur Auferstehung. Aber wann immer es um das Entschlafen geht und wann immer es um die Auferstehung geht, geht es immer um den Leib. Der Leib schläft in der Erde, von der er genommen ist. Nicht die Person, die ist im bewussten Zustand, so wie wir das im zweiten Teil und zum Einzelnen gesehen haben. Aber wenn es um den Leib geht, dann geht es um das Schlafen des Leibes bis auf den Tag, an dem sich die Gräber öffnen und dann die Auferstehung in einer neuen Leiblichkeit hinein stattfinden wird. Also, nur der Körper schläft und wartet auf den Tag seiner Auferweckung. Und wie das mit der Auferstehung des Leibes sein wird, wie der Zwischenzustand der Gläubigen bis dahin beschaffen ist, davon heute mehr in unserem dritten Teil. Wir wollen uns zunächst der Frage zuwenden, was die Bibel über den sogenannten Zwischenzustand, über den Zustand der Gläubigen zwischen ihrem Sterben und der Auferstehung des Leibes aussagt. Wir haben gesehen, es ist ein Zustand in lebendiger Gemeinschaft bei und mit Christus. Gut, sagt die Bibel noch mehr dazu? Wir lesen in Offenbarung 6, Abvers 9 folgendes. Und als das Lamm, gemeint ist Christus, als das Lamm das fünfte Siegel öffnete, da sah ich, Johannes, unter dem Altar, unter dem himmlischen Brandopferaltar, da sah ich unter dem Altar die Seelen derer, die geschlachtet worden waren, um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen, das sie hatten. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Bis wann, heiliger und wahrhaftiger Herrscher, richtest und rächst du nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und es wurde ihnen einem jeden ein weißes Gewand gegeben. Und es wurde ihnen gesagt, dass sie noch eine kurze Zeit abwarten sollten, bis auch ihre Mitknechte und ihre Brüder vollendet seien, die ebenso wie sie getötet werden soll. Im Buch der Offenbarung, das ja die Endgerichte, die Endwehen im Anbrechen in der Geburt des Reiches Gottes beschreibt. In diesem Buch der Offenbarung wird die Endgeschichte Gottes mit dieser Welt in einem ständigen Perspektivwechsel von Himmel und Erde geschildert. Das ist ganz spannend. Immer wieder gibt es einen Blick in den Himmel, und dann das, was auf der Erde jetzt ausgelöst wird durch das, was im Himmel geschehen ist. Und dann geht es wieder zurück in den Himmel. Da passiert wieder was und da löst wieder etwas aus, was dann auf der Erde geschieht. Permanent im Buch der Offenbarung dieser Perspektivwechsel. Himmel, Erde, Himmel, Erde. Und immer wird klar, die Ursache, die liegt im Himmel. Regiert wird dort. Vom Himmel, vom Thron Gottes geht die Geschichte aus, die sich hier auf Erden abspielt. Und deshalb wird Johannes immer wieder dieser Blick in den Himmel geschenkt. Und da geht es eben auch um die Frage bei diesen Endgerichten, was ist mit der unzähligen Schar von Märtyrern, die um des Wortes Gottes willen, um des Zeugnisses für Jesus, jetzt in dieser Zeit in rauen Mengen hingeschlachtet werden. Da geht es um die Frage, was geschieht mit denen, was ist mit diesen Märtyrern? Die gibt es ja heute schon. Aber dort in diesem antichristlichen Reich wird das nochmal eine unglaubliche Steigerungsstufe erleben. Dass dann diese geschlachtet werden um des Wortes und um des Zeugnisses Jesu willen. Und diese Frage, was ist denn mit denen, wird jetzt beim Brechen dieses fünften Siegels angesprochen. Und beim Brechen dieses fünften Siegels von diesen sieben Siegelgerichten, da sieht Johannes im Himmel die Seelen, interessant, die Formulierung wieder, haben wir schon drüber geredet, die Seelen der Gläubigen, die als Märtyrer um des Wortes Gottes und um des Zeugnisses willen ihr Leben gelassen haben. Und jetzt machen wir folgende Beobachtungen in unserem Text. Auch diese Seelen der Märtyrer befinden sich in einem Zustand bewussten Seins. Sie rufen zu Gott und sie empfangen auf ihr Rufen hin ein weißes Gewand und sie bekommen Antwort auf ihr Rufen. Und das ist jetzt ganz wichtig. Diese Märtyrer, die dort rufen, die kriegen als Antwort auf ihr Rufen ein weißes Gewand und Antwort auf ihre Fragen. Sie empfinden ihren Zustand als Zeit des Wartens und fragen Gott, bis wann? Diese Feststellung hat mich nachdenklich gemacht, ob Verstorbene tatsächlich keinerlei Zeitempfinden mehr haben. Wäre Zeit ihnen egal, würden sie wohl kaum fragen, bis wann? Und sie würden wohl kaum die Antwort erhalten, dass sie noch eine Zeit abwarten sollten. Aber für die Zeit des Wartens wird jedem von ihnen ein weißes Gewand gegeben. Sie müssen diese Wartezeit also nicht nackt verbringen, sondern erhalten für die Wartezeit bis zur Auferstehung des Leibes sozusagen als Überbrückung, als Zwischenlösung, als Zwischenbedeckung ein weißes Gewand, Kleider, Gewänder werden in der Bibel oft symbolisch für eine bestimmte Leiblichkeit gebraucht. Bei diesem weißen Gewand handelt es sich wohl um eine reine und glänzende Lichthülle als zwischenzeitlichen Ersatz für ihren geopferten Leib. Das wäre dann ein Hinweis dafür, dass auch wir nach unserem Sterben, in unserer Wartezeit bis zur Auferstehung des Leibes, dass auch wir nicht nackt bleiben, sondern eine vorübergehende Zwischenleiblichkeit als Behausung unserer Geistseele erhalten. Und das würde auch dem Werden unseres Herrn selbst entsprechen. Es würde eine Parallele zu seinen verschiedenen Leiblichkeiten sein. Ich denke da an die Josefsgeschichte. Josef ist ja neben David der Christusdarsteller schlechthin. In das Leben Josefs hat es Gott gefallen, den Weg seines Sohnes wunderbar, symbolisch, bildhaft, typenmäßig hineinzuweben, sodass wir an dem Leben, an dem Weg des Josefs eigentlich den Weg des Christus erkennen können. Und wie war das bei diesem Josef? Dieser Josef hat erst in der Gemeinschaft mit seinem Vater Jakob gelebt. Und dort bekommt er von seinem Vater einen bunten Fürstenrock. Und dieser Fürstenrock steht für den Herrlichkeitsleib, den Jesus als Sohn beim Vater vor seiner Menschwerdung hat. Und wir lesen in Philipper 2, Vers 6, dass er diese Herrlichkeit, diese Gottgleichheit, die er hatte beim Vater, dass er die nicht wie ein Raub festhielt, sondern sich selbst zu nichts machte und Mensch wurde und den Körper eines Menschen bekam. Und das sehen wir in der Josefsgeschichte auch. Als Josef jetzt als Sklave verkauft wird und im Hause des Potiphar lebt, da bekommt Josef ein Sklavengewand. Und dieses Sklavengewand steht für den Leib, den Jesus als Mensch hatte. Und dann wird Josef ins Gefängnis geworfen. Und dort im Gefängnis, im Kerker, wir wissen, es ist ein Ausdruck in der Bibel immer wieder für das Totenreich, also hier spielt diese Symbolik eine Rolle, im Kerker trägt Josef jetzt Gefangenenkleidung. Und diese Gefängniskleidung des Josef steht hier symbolisch für die Gestalt, die Jesus für diese 3 Tage im Kerker des Todesreiches hatte. Und dann geht es bei Josef so weiter, dass er dann dem Pharao vorgestellt werden soll. Und dann wird ausdrücklich in dieser Josef-Geschichte betont, dass er jetzt die Gefängniskleider ausziehen muss und dass er saubere, neue Kleider bekommt, um so dem Pharao vorgestellt zu werden. Und dieses Zwischengewand, das Josef hier bekommt, zwischen seiner Entlassung aus dem Gefängnis und der Vorstellung beim Pharao, dieses Zwischengewand steht für den Auferstehungsleib Jesu, mit dem er sich den Jüngern bis zu seiner Himmelfahrt 40 Tage auf Erden zeigte. Im Zwischenzustand zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, bevor er vor den Vater tritt. Und dann lesen wir weiter, dass Josef, nachdem er vom Pharao jetzt zum Mitregenten ernannt worden ist, von diesem ein neues, herrliches Gewand seiner Regentenwürde erhält. Und dieses Gewand seiner Regentenwürde entspricht jetzt wieder auf Jesus übertragen dem Herrlichkeitsleib, den Jesus jetzt zur Rechten des Vaters hat. Und mit diesem Herrlichkeitsleib hat er sich unter anderem auch Johannes auf Patmos gezeigt. Wir lesen das in Offenbarung 1, Vers 13. Und dieser Leib, dieser Herrlichkeitsleib, der hat eine ganz andere Qualität von Herrlichkeit, als es bei seinem Auferstehungsleib in den 40 Tagen bis zu seiner Himmelfahrt der Fall war. Wir sehen, wie Johannes das in Offenbarung 1 beschreibt. Wie er hinfällt, wie es ihn umhaut und wie er diese Herrlichkeit, diesen Eindruck dieser neuen Leiblichkeit Jesu überhaupt nicht in Worte fassen kann und mit vielen Bildern arbeitet, um das überhaupt zu erfassen, wie dieser Herrlichkeitsleib Jesu jetzt auf ihn wirkt. Schon der Auferstehungsleib Jesu war etwas ganz Besonderes. Wir lesen ja, dass er dadurch durch die verschlossenen Türen gehen konnte. Auch der war schon nicht mehr den Begrenzungen von Zeit und Raum unterworfen. Aber jetzt, dieser neue Herrlichkeitsleib, der ist nochmal eine ganze Qualität herrlicher. Und das alles, diese Abläufe, diese verschiedenen Leiblichkeiten, wie wir sie bei unserem Herrn selbst finden, sind für mich Zeichen dafür, dass auch wir für unseren Zwischenzustand einen Zwischenleib erhalten. Ohne diesen wäre ja auch eine aktive Teilhabe an den Begegnungen, an der Gemeinschaft dieser Zwischenzeit kaum denkbar. Aber dieser Zwischenleib hat eben noch nicht diese Qualität des Herrlichkeitsleibes nach der Auferstehung. Und, das ist ganz wichtig, dieser Zwischenleib lässt uns auch noch nicht am Fortgang der Heilsgeschichte aktiv teilhaben. Hier geht es erst mit der Auferstehung weiter. Bis dahin, sagt die Schrift, sind wir Wartende mit dem Christus. Ich habe bei diesem weißen Gewand, bei dieser Zwischenleiblichkeit, bei diesem Warten, bei diesem Gehe ein in die Freude, in die Ruhe deines Herrn, im Warten auf den Tag der Auferstehung, im Warten auf den Tag, an dem es dann auch in der Heilsgeschichte wieder weitergeht, Da habe ich immer so persönlich ein bisschen dran denken müssen, als ich mal im Hotel war, das ist bei mir noch nicht oft vorgekommen in meinem Leben. Da war ich im Hotel und da habe ich dann so einen ganz schön weichen, weißen Morgenmantel bekommen. Und mit dem konnte ich mich dann so in diesen Zwischenbereichen des Hotels bewegen. Mit dem wäre ich nicht auf die Straße gegangen. Mit dem hätte ich auch nicht meinen Job als Richter gemacht. Aber da in diesem Zwischenbereich, wo ich mich erholen konnte, war der klasse. Und das ist für mich so ein Bild geworden. Dieser weiße Morgenmantel, der ist für mich so zu einem Bild geworden für dieses weiße Gewand, für diese Zwischenleiblichkeit, die wir in dieser Ruhe, in diesem Warten, in der Gemeinschaft mit unserem Herrn haben dürfen, bekommen, bis zu dem Tag der Auferstehung, wo wir dann den Leib, die Kleider bekommen, mit denen es dann wieder rausgeht, im Fortgang der Heilsgeschichte, im Dienst für Jesus an seiner ganzen Schöpfung. Gehen wir zurück zur Offenbarung 6. Unser kleiner Exkurs war ja der Beobachtung geschuldet, dass für diese Zeit des Wartens jedem Einzelnen dieser Märtyrer ein weißes Gewand gegeben wurde. Und eine Beobachtung aus dieser himmlischen Vision ist mir jetzt für unser Thema noch wichtig. Johannes sieht ihre Seelen im Himmel unter dem Altar. Gemeint ist hier der Brandopferaltar, aber nicht des irdischen, sondern des himmlischen Heiligtums. Denn Johannes, der kriegt einen Blick in den Himmel hinein und im Himmel steht da mit einem Brandopferaltar. Und am Fuß des Brandopferaltars wurden im irdischen Heiligtum das Blut der Opfertiere ausgegossen. Da haben sich unterhalb des Altars hat sich das Blut der Opfertiere gesammelt. Und im himmlischen Heiligtum befinden sich hier in Übertragung dieses Bildes die Seelen der Märtyrer, die ihr Leben als Opfer gegeben haben. Und an anderen der Stellen der Offenbarung wird nicht nur von so einem Brandopferaltar, sondern auch noch von so einem himmlischen Räucheraltar gesprochen. Das ist merkwürdig und befremdet uns erst einmal. Im Himmel gibt es einen Brandopferaltar, im Himmel gibt es einen Räucheraltar. Das alles soll deutlich machen, es gibt nicht nur ein irdisches Heiligtum hier auf der Erde, wie die Stiftshütte und der Tempel es waren, sondern es gibt in der himmlischen Welt ein himmlisches Gegenstück zu diesem irdischen Heiligtum der Stiftshütte oder des Tempels. Es gibt ein himmlisches Heiligtum. Dort, wo Gottes Thron ist, befindet sich das eigentliche, das wahre Heiligtum. So wie ja auch die Bundeslade im Allerheiligsten den Thron Gottes symbolisch darstellen sollte. Doch dieser Ausdruck himmlisches Gegenstück ist eigentlich viel zu wenig. Denn das himmlische Heiligtum ist nicht nur das Gegenstück, sondern es ist das Urbild des irdischen Heiligtums. Wir lesen in 2. Mose 25, Vers 9, als Mose die Stiftshütte anfertigen lassen sollte. Da sagt Gott ihm, nach allem, was ich dir zeige, nämlich nach dem Urbild der Wohnung und nach dem Urbild all ihrer Geräte, danach sollt ihr diese Stiftshütte und all ihre Geräte machen. Sieh zu, dass du alles nach dem Urbild machst, das dir auf dem Berg, auf dem Horeb gezeigt worden ist. Also die ganze Stiftshütte mit all ihren einzelnen Geräten sollte nach dem Urbild des himmlischen Heiligtums bis in das Detail der Geräte hineingemacht werden. Die Stiftshütte und der Tempel sind also das Abbild eines Originals des himmlischen Heiligtums. Und deshalb sagt die Bibel in Hebräer 9, Vers 23, dass es heute nötig ist, dass die Abbilder, die irdischen Abbilder der himmlischen Dinge, durch das Blut von Opfertieren noch gereinigt werden. Dass die himmlischen Urbilder, die himmlischen Dinge selbst, aber durch bessere Schlachtopfer als durch Blut von Tieren gereinigt werden. Denn Christus ist nicht hineingegangen in ein mit Händen gemachtes Heiligtum. Das ist doch nur ein Abbild des wahren Heiligtums. Sondern Christus ist in den Himmel selbst hineingegangen, um jetzt vor dem Angesicht Gottes für uns zu erscheinen. Das Gesetz hat nur einen Schatten der zukünftigen Dinge, nicht der Dinge Ebenbild selbst. Also, das mosaische Gesetz, das, was wir an gottesdienstlichen Dingen im Alten Testament finden, das sind alles nur irdische Abbilder der himmlischen Urbilder, sind nur ein Schatten der zukünftigen Heilsgüter. Und das heißt, die eigentliche Realität ist nicht unsere irdische, sondern die himmlische. Die irdische Realität ist in vielem nur ein Abbild der himmlischen Urbilder. Und so sagt die Bibel, gibt es nicht nur ein irdisches Heiligtum, sondern auch ein himmlisches Heiligtum. Es gibt nicht nur ein irdisches Jerusalem, es gibt ein himmlisches Jerusalem. Und es gibt nicht nur einen irdischen Garten Eden, ein irdisches Paradies, sondern die Bibel sagt, es gibt einen himmlischen Garten Eden, ein himmlisches Paradies. Es gab nicht nur einen irdischen Baum des Lebens, sondern wir lesen in der Offenbarung, es gibt dort im himmlischen Paradies diesen himmlischen Baum des Lebens. Und diese Liste könnten wir jetzt beliebig verlängern. Selbst der Mensch, du und ich, wie wir heute sitzen, sind geschaffen worden nach dem Bild Gottes. Das heißt, auch für dich und mich ist das Urbild Gott selbst. Warum ist das alles für unser Thema so wichtig? Weil es zeigt, wie konkret die himmlische Realität ist. Der Himmel ist eben nicht so ein undefinierbarer Geistnebel ohne Form und Gestalt. Der Himmel ist ein sehr konkreter Ort, ein Ort, wo nicht nur Gott, sondern auch viele verschiedene Wesen wohnen. Diese Aussage, dass wir nach unserem Sterben bei Christus sein werden, hat also auch einen ganz realen räumlichen Aspekt. Wir werden nach dem Sterben dort sein, wo Christus ist. Wo ist Christus denn? In der Himmelswelt, im himmlischen Heiligtum, zur Rechten des Vaters, im Vaterhaus, im himmlischen Jerusalem, im Paradies. Das sind die Ausdrücke, die die Bibel uns hier sagt. Und wir als Glieder seines Leibes, die wir zu ihm gehören, wir sind dort, wo er ist und nirgends sonst. Und deshalb lesen wir in Hebräer 12, ab Vers 22, ihr seid gekommen. Okay. Wohin? Wohin sind wir gekommen? Zum Berg Zion. Damit ist nicht der irdische, sondern der himmlische Berg Zion gemeint. Ihr seid gekommen zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem. Ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung. Ihr seid gekommen zu der Gemeinde der Erstgeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Ihr seid gekommen. Wohin denn? Zum himmlischen Berg Zion, dem himmlischen Jerusalem, der Stadt des lebendigen Gottes. Hier, in diesem himmlischen Jerusalem, wird uns als Gläubigen ein räumlicher Bezugspunkt eine Heimat, ein Bürgerrecht gegeben. Das ist die Stadt im Himmel, die zum Wohnort aller Erlösten bestimmt ist. Das ist die Stadt, wo uns Jesus nach Johannes 14, 2 eine Wohnung im Vaterhaus bereitet hat. Dieses himmlische Jerusalem ist die Stadt, von der Paulus in Galater 4, 26 spricht und sagt, diese Stadt ist frei, im Gegensatz zum irdischen Jerusalem, das so gar nicht frei ist. Dieses himmlische Jerusalem ist die Stadt, die schon Abraham nach Hebräer 11, Vers 10 erwartete und deshalb hier auf Erden in Zelten lebte, um damit deutlich zu machen, ich bin noch nicht in meiner Heimat angekommen, ich bin noch unterwegs, ich warte auf eine ganz andere Stadt, zu der ich unterwegs bin. Und dieses himmlische Jerusalem ist die Stadt, die uns in Offenbarung 21, 22 beschrieben wird, zu der Zeit, wo das himmlische Jerusalem aus dem Himmel auf die dann neue Erde kommen wird, wo Gott unter den Menschen wohnen wird, wo das himmlische Jerusalem auf der neuen Erde, in der neuen Schöpfung sein wird und Gott mitten unter ihnen. Dieses himmlische Jerusalem ist die Stadt, von der Hebräer 13, Vers 14 sagt, wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und in dieser Stadt finden wir den Baum des Lebens. Dort ist also das Paradies. Dort ist der Ort, der dem Schächer am Kreuz und den Überwindern der Gemeinde von Jesus zugesprochen wird. Dort ist der Ort, an den Paulus für einen kurzen Moment entrückt wurde, um sich diesen kommenden Wohnort schon einmal anzuschauen. Merken wir, wie konkret der Himmel ist? Und das gilt auch für die Bewohner dieser Stadt. Ihr seid gekommen zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, zu der Gemeinde der Erstgeborenen. Das sind wir. Wir sind die Erstlinge, die Gemeinde der Erstgeborenen. Ihr seid gekommen zu Gott selbst, und ihr seid gekommen zu den Geistern der vollendeten Gerechten, zu denen, die uns bereits vorausgegangen sind, die ihren Lauf vollendet haben. Hier werden uns also unsere Mitbewohner dieses himmlischen Jerusalems vorgestellt. Paulus sagt in Epheser 2, Vers 19, wir sind nicht mehr Fremde und Nichtbürger, sondern wir sind Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Das ist nicht nur so eine poetische Formulierung, das ist ganz real. Wir sind nicht mehr Fremde und Nichtbürger. Das wird doch nie deutlicher, als wenn wir jetzt die Situation mit unseren Asylanten in Deutschland haben. Die haben eben hier kein Wohnrecht, kein Bürgerrecht. Die haben hier vielleicht eine Duldung, dürfen sich eine gewisse Zeit aufhalten unter beschränkten, restriktiven Bedingungen. Aber die sind hier nicht zu Hause, die haben kein Bürgerrecht und darum haben die eine Menge Probleme bei ihrem Aufenthalt. Und Paulus sagt, so ist es bei uns und im himmlischen Jerusalem eben nicht. Da seid ihr nicht irgendwie so eine Schar von Leuten, die nur so ein paar kleine Rechte haben, aber nicht voll dabei sind. Ihr seid nicht mehr Fremde. Ihr seid auch keine Asylanten und ihr seid keine Leute, die irgendwie so einen vorübergehenden Bleibestatus haben. Ihr seid nicht mehr Fremde, ihr seid nicht mehr Nichtbürger, sondern ihr seid Mitbürger mit vollem Bürgerrecht der Heiligen aller Zeiten. Und ihr seid Hausgenossen Gottes. Das ist das, was Jesus sagt, im Hause meines Vaters sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, um euch eine Wohnung, eine Stätte zu bereiten. Und dann werde ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Hausgenossen Gottes, bitte macht euch das mal konkret, was das bedeutet. Im Vaterhaus leben, wohnen zu dürfen. Mit dem Vater und mit all seinen Heiligen. Was das bedeutet, da können wir heute nur von träumen. Da können wir dran denken, das fassen wir nie, das weiß ich auch. Aber ich möchte gerne, dass das alles nicht nur so nebulös bleibt, sondern dass wir das als konkrete biblische Hoffnung für uns ergreifen können. Merken wir, wie konkret der Himmel ist? Ihr seid gekommen, heißt es weiter, zu Jesus. Zu Jesus. Das wird hier so schlicht gesagt, dass man merkt, gerade hier liegt eigentlich der absolute Schwerpunkt. Das ist dieses eine Lied, was ich heute eigentlich singen lassen wollte, vom himmlischen Jerusalem, das beschrieben wird in all seiner Herrlichkeit. Und dann heißt es im Refrain, und den liebe ich. Und doch wird dann Jesus und Jesus allein der Grund meiner Freude und Anbetung sein. Ihr seid gekommen zu Jesus, unserem Herrn, endlich von Angesicht zu Angesicht. Und ihr seid gekommen zu dem Blut, das besser redet als das Blut Abels. Ohne dieses Blut hätten wir eben kein Bleiberecht. Und das ist in einer Zeit, wo viele Menschen abgeschoben werden, weil sie kein Bleiberecht haben. Gut zu wissen, wir haben ein Wohn- und Bleiberecht. Dieses Blut unseres Herrn, mit dem er uns dieses Recht erkauft hat. Merken wir, wie konkret unsere Hoffnung sein darf? Ihr seid gekommen. Heute, jetzt im Glauben, als innere Zugehörigkeit. Ihr seid gekommen nach dem Sterben. Im persönlichen Schauen als individuelle Vorerfüllung. Ihr seid gekommen. Nach der Auferstehung mit allen Gliedern des Leibes in der universellen Vollerfüllung. Denn diese Stadt Gottes und ihre Bewohner sind nicht in einem statischen Zustand. Sie sind nicht eingefroren, sondern sie stehen in einem lebenden Prozess des Werdens und Wachsens, in immer weiter fortschreitender heilsgeschichtlicher Dynamik. Wo Gott lebt, gibt es keinen Stillstand. Gottes Leben und Gottes Liebe zielt immer auf Mehrung und Wachstum, bis er einmal, wie die Bibel sagt, sein wird, alles in allem. Und jetzt könnte einer fragen, warum brauchen wir dann noch eine Auferstehung? Haben wir nicht schon alles, wenn wir da beim Herrn sind? Nein. Erstens brauchen wir in der Auferstehung noch unseren Herrlichkeitsleib. Aber zweitens, erst mit der Auferstehung geht es doch in der Heilsgeschichte Gottes weiter. Und wir müssen an dieser Stelle erkennen, es gibt eine persönliche, individuelle Hoffnungslinie. Das ist die, die Paulus formuliert, ich habe Lust abzuscheiden und bei Christus zu sein. Ich weiß, wenn ich sterbe, bin ich bei ihm. Das ist die individuelle Hoffnung, die wir haben dürfen. Aber dann betont Paulus immer wieder, es geht um mehr als nur darum, dass wir irgendwo in einem schönen himmlischen Hotel im weißen Morgenmantel sitzen und uns gut gehen lassen. Es geht darum, dass es weitergeht in der Heilsgeschichte Gottes. Und da haben wir wichtige Aufträge. Und deshalb geht es bei den Auferstehungen, um die dann kommen. Da bedeutet Auferstehung so viel wie wieder eintreten in die Heilsgeschichte Gottes. In der Auferstehung unseres Leibes treten wir wieder ein in den Fortgang der Heilsgeschichte Gottes. Jetzt geht's weiter. Jetzt geht es nicht mehr nur um die individuelle Heilssituation, sondern jetzt geht es um das universelle Heil, bei dem wir mit dem Christus Auftrag und Dienst haben. Die ganze Problematik, die sich in unserem Denken immer entspinnt bei der Frage, na wie denn, sind wir nun schon beim Herrn oder gibt es erst eine Auferstehung, wenn wir das eine schon haben, wozu brauchen wir das andere? Diese Fragen, die sich unserem Verstand so schwer erschließen, haben für mich die Lösung gefunden in dem Erkennen, es gibt in der Bibel zwei Hoffnungslinien, zwei Erwartungslinien. Das eine ist die individuelle, persönliche, bei Christus sein, wenn wir sterben. Und das andere, das ist die universelle, die heilsgeschichtliche, das ist die, dass wir in der Entrückung und Auferstehung unseres Leibes als Gemeinde mit dem Christus vereint, dann wieder eintreten in diesen weiteren dynamischen Prozess der Heilsgeschichte. Und diese beiden Hoffnungslinien, die individuelle Hoffnungslinie, was ist mit uns nach dem Sterben, und diese umfassende, universelle Heilslinie und Erwartungslinie, wie geht es weiter mit der Gemeinde, mit allen Menschen, mit der Schöpfung, Auferstehung, diese beiden Linien, die dürfen wir nicht gegeneinander stellen, sondern wir müssen erkennen, dass dieses zwei Hoffnungslinien sind, die beide nebeneinander gestellt werden und die jetzt ihre Verbindung finden in der Entrückung der Gemeinde. Und das ist der Moment, von dem Paulus dann in 2. Korinther 5 spricht, wo er sagt, ja, wenn wir sterben, wenn wir unser irdisches Zelthaus ablegen, dann haben wir sofort, das weiß ich, einen Bau von Gott. Wir sind nicht nackt. Aber dann schreibt er weiter, eigentlich hoffen wir, dass wir nicht erst im Sterben dieses Zelt ablegen müssen, was so schmerzlich, so schwierig sein kann, sondern eigentlich hoffen wir, dass wir leben bleiben, bis der Herr wiederkommt und uns in der Entrückung diese neue Leiblichkeit quasi überzieht. Dass wir nicht erst durch diesen Sterbensprozess, durch diesen Abbruchsprozess durch müssen. Das, was im Altwerden so erkennbar wird, wenn Gott Stück um Stück ein Zeltpfahl nach den anderen abbricht und es immer mühseliger wird, immer schmerzhafter. Und da wird von Paulus gesagt, in der Entrückung der Gemeinde, da finden beide Hoffnungslinien jetzt ihre Vereinigung. Die individuelle für die, die eben durch das Sterben hindurchgegangen sind. Und genauso aber für die anderen, die noch leben, wenn der Herr kommt. Beide werden jetzt zusammen vereint mit dem Christus in der Auferstehung, in der Entrückung und werden mit ihm dann eintreten in den Fortgang der Heilsgeschichte Gottes, wenn er alles aus dem Tod in sein Leben hineinziehen möchte. Das ist das Programm. Und das wünschte ich uns, dass wir diese zwei Linien, das war für mich wirklich auch ein Aha-Erlebnis, dass wir das erkennen. Es gibt eine individuelle Hoffnung für uns, wenn wir sterben. Und es gibt eine universelle Hoffnung, die über unser persönliches Glück weit hinausgeht. In der Auferstehung und Entrückung der Gemeinde mit allem, was dann kommt. Und in dieser Weise möchte ich schließen mit dem Vers, den Paulus ans Ende seiner Ausführungen 2. Korinther 5 setzt. Er sagt in Vers 9, daher. Sei es nun, dass wir hier sind oder dass wir schon beim Herrn sind. Daher haben wir alle nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause, in seiner Himmelswelt, im Vaterhaus, oder noch hier auf Erden in der Fremde sind. Ist das toll zusammengebunden? Paulus sagt, da macht das Sterben überhaupt keinen Unterschied. Egal, ob wir schon dort sind oder noch hier sind. Wir haben alle gleichermaßen nur ein Ziel. So zu leben, dass er Freude an uns hat. Und dann warten wir nicht auf unser Sterben, sondern wir warten auf das Kommen unseres Herrn. Amen. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir stehen vor dir als dem Auferstandenen, dem Lebendigen. Ja, und wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, was wir sagen sollen. Danke. Danke, dass du uns am Kreuz freigekauft hast von jedem Rechtsanspruch, von jeder Macht der Sünde und des Todes und des Teufels. Danke, dass du in deiner Auferstehung den Tod ein für alle Mal besiegt hast. Danke, dass du uns jetzt hineinziehst in dein Leben. Danke, dass Sterben für uns nur noch bedeutet, zu dir zu gehen. Und danke, dass du noch viel, viel mehr für uns bereit hast, als nur so einen schönen Erholungsurlaub nach den Kämpfen dieses Lebens. Dass du eine neue, herrliche Leiblichkeit für uns hast. Und dass du in der Auferstehung und Entrückung mit uns allen zusammen an deinem Heil für deine ganze Schöpfung weitermachst, dass wir da dabei sein dürfen. Herr, danke für die großen, großen Perspektiven, die du uns über das Sterben hinaus schenkst, Herr. Und wir erkennen, dieses Leben hier, das ist ja nichts, wirklich nichts im Vergleich zu dem, was kommt. Herr, und so wollen wir jetzt hier und heute im Licht dieser Hoffnung leben und uns immer mehr auf dieses eine Ziel einlassen, so zu leben, dass du Freude daran hast. Danke, Herr.